Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Gesa Ufer.
Hallo.
In ganz Schleswig-Holstein, von Lauenburg bis Krusau, ob in Flensburg, Neumünster, Kiel oder Lübeck, in allen Städten, überall, wo die Streikleitung der IG Metall den Streik beschlossen hat, folgen die Arbeiter dem Ruf ihrer Gewerkschaft.
1956-57 war das beim bisher längsten Streik in der Geschichte der Bundesrepublik, als 11.000 Metallarbeiter in Schleswig-Holstein auf die Barrikaden gingen, und zwar mit Erfolg. Eine Fotoausstellung in Hamburg erzählt jetzt 10 solcher Streikgeschichten aus ganz unterschiedlichen Zeiten, und von ganz unterschiedlichen Orten stammen diese Geschichten, und trotzdem werden sie getragen von einer gemeinsamen Energie. Das Foto hat die Wucht einer Ikone. Streikführer Bahar Targün hält mit erschöpftem, aber sehr entschiedenen Blick ein Megafon in der Hand. Sein Haar ist zerzaust, hinter ihm stehen Dutzende wütender Männer. Die Aufnahme entstand 1973 auf dem Höhepunkt der sogenannten wilden Streiks im Fortwerk von Köln-Niehl, wo 300 türkische Gastarbeiter entlassen werden sollten und die Belegschaft auf die Barrikaden ging. Dieses Foto ist nur eins von 250, die jetzt im Hamburger Museum der Arbeit in der Ausstellung Streik, Fotogeschichten von Arbeitskämpfen zu sehen sind. Kuratiert hat die Ausstellung der Bildhistoriker Stefan Rahner, und mit ihm spreche ich jetzt. Schönen guten Tag.
Schönen guten Tag, Frau Ufer.
Sie haben 10 Fotoreihen ausgesucht aus ganz unterschiedlichen Jahrzehnten und auch aus unterschiedlichen Gegenden der Welt. Was war Ihnen bei dieser Auswahl wichtig? Welche Überlegungen standen da ganz am Anfang?
Ganz am Anfang stand eigentlich mal die Idee, eine parallele Streikgeschichte, eine visuelle Streikgeschichte vom Ruhrgebiet und von Hamburg zu machen. Das hat sich jetzt ein bisschen verändert, aber beides Regionen sind noch Schwerpunkte. Wir zeigen aber auch Streiks aus anderen Regionen Deutschlands und auch einige internationale Beispiele. So ein bisschen die fotografische oder fotohistorische Grundidee war, mit Mitteln der Fotografie eine visuelle Erzählung zu schaffen. Also möglichst nah an die Akteure, an ihre Gefühle, an die zum Teil sehr dramatischen Verlauf der Ereignisse heranzukommen. Also im Mittelpunkt stehen eigentlich ein Tick weniger die Arbeitskämpfe als die Streikenden selber.
In der historischen Entwicklung geht das also bis heute, bis hin zu den Aufständen der sogenannten Riders bei den Lieferdiensten. Wenn wir nochmal regional schauen, dann bilden sie durchaus auch Arbeitskämpfer aus Paris ab, von den Sans-Papiers, und es geht sogar bis hin zu den Platinminenarbeitern in Südafrika. Das sind 250 Fotos, Positionen von 20 verschiedenen Fotografinnen und Fotografen. Dabei ist ja der Blick aber durchweg solidarisch. Also wir sehen hier diese Streikenden als verletzliche, kämpfende Wesen. Aber gerade dieses Beispiel, was ich da gerade genannt habe, von dem Bahar Targün aus dem Jahr 73, das waren ja Proteste, die von der Bild-Zeitung zum Beispiel betitelt wurden als Türkenterror bei Ford. Also mich interessiert, haben Sie da eigentlich auch in Ihrer Recherche Fotos gefunden, die diese Proteste denunzieren, also die Partei gegen die Streikenden beziehen?
Was uns interessiert hat, war, und deshalb zeigen wir diese Fotos tatsächlich auch nicht als Einzelbilder, sondern als Serien von den verschiedenen FotografInnen, wirklich eine relativ intensive Bilderzählung auch zu kreieren zu den einzelnen Streiks. Es gibt sicher auch kritische Bilder, das ist überhaupt nicht der Punkt. Aber uns ging es vor allem darum, eine Erzählung zu kreieren. Und die Streiks, die wir ausgesucht haben, sind tatsächlich immer Streiks gewesen, die sowohl für Beteiligten als auch für die Gewerkschaften, als auch eigentlich für die gesamte Region zu einem Symbol und zu einem Element der kollektiven Erinnerung wurden, also die eine hohe Bedeutung hatten. Das heißt, wir haben Streiks ausgesucht, die den Niedergang des Steinkohlebergbaus im Ruhrgebiet als auch in Großbritannien begleitet haben, die Stahlkrise, die Werftenkrise mit massenhaften Entlassungen von Tausenden von Arbeiterinnen, aber auch Streiks wie das Beispiel des Ford-Streiks von 1973, wo sich die sogenannten GastarbeiterInnen zu Wort melden, zum ersten Mal sehr vehement und als eigenständige Akteure und sicher auch gegen die Diskriminierung am Arbeitsplatz, aber auch in der Gesellschaft allgemein protestieren und diese sogenannten wilden Streiks zum Anlass nehmen, um sich lautstark zu Wort zu melden.
Diese wilden Streiks, Herr Rahner, da ist nochmal so besonders eindrucksvoll, finde ich, diese Serie, die Sie da aus Pierburg aus den 70er Jahren gefunden haben. Das sind nämlich Frauen, Arbeiterinnen des Neusser Vergaserherstellers Pierburg. Und diese Serie fällt eben so besonders auf, weil sonst in erster Linie männliche Teilnehmer zu sehen sind. Und hier entsteht also dieser ganz interessante Kontrast, weil wir Frauen und vor allen Dingen eben Gastarbeiterinnen sehen aus Griechenland, der Türkei, Italien, Spanien. Was macht diese Bilder für Sie so kräftig? Warum haben die so eine Wucht?
Also die haben so eine Wucht, weil sie unheimlich unmittelbar die Freude und die Power auch zeigen. Erstmal die Wut, mit der dieser Streik begonnen wurde, dann aber auch die Freude darüber, dass eigentlich fast alle Ziele bei diesem Streik erreicht wurden. Also viele der Bilder sind einfach auch am Ende des Streiks aufgenommen. Zum Hintergrund kann man sagen, der Streik bei Pierburg, der läuft so unter dem Tenor Frauenstreik und ist eben auch ein Streik von migrantischen ArbeiterInnen, aber nicht nur, auch die deutschen ArbeiterInnen haben mitgemacht und am Ende, und das war sicher auch ein Schlüssel zum Erfolg, die deutschen Facharbeiter, die männlichen Facharbeiter, die sich solidarisiert haben und diese gemeinsame Aktivität und die Solidarität unter den Beschäftigten hat dann auch zum positiven, erfolgreichen Ende des Streiks geführt. Und er ist eben auch ein Symbol für nicht nur die migrantischen Streiks, sondern das Thema war die Leichtlohngruppen, in die nur Frauen eingesortiert wurden und schlechter bezahlt wurden als ihre männlichen Kollegen, die dieselbe Arbeit machten. Die waren schon lange in der Kritik und in Pierburg, die Frauen haben es halt zum ersten Mal geschafft, diese beiden Leichtlohngruppen wegzustreiken. In der übrigen Arbeitswelt ist das eben erst Jahre später den Gewerkschaften mit ihren Streiks gelungen.
Nun ergibt sich, Herr Rahner, durch die zeitliche Bandbreite ja auch wirklich fast wie sowas wie so eine Art Geschichte der Streikkultur. Und da bilde ich mir ein, lässt sich doch ablesen, dass die Streikkultur durchaus fantasievoller, lustiger, bunter wird. Also es endet ja mit den Streiks der sogenannten Riders bei den Lieferdiensten. Und da gibt es dann so ein tolles Plakat zum Beispiel, was darauf anspielt, dass unter unglaublichem Zeitdruck ausgeliefert werden muss. Und da steht da so schön, stop this bullshit, this ain't no Tour de France. Das, finde ich, spricht sehr schön für so eine Art Humor. Interessant finde ich ja aber auch das, was Sie sagen, es sind keine Einzelfotos, sondern richtige Serien, die Geschichten erzählen, häufig auch Geschichten, die nicht gut ausgehen. Also wir haben da den Kampf um das Krupp-Stahlwerk in Duisburg-Rheinhausen 1987. Wir haben viele Werftarbeiter und Kumpels im Bergbau, wo die Proteste am Ende ja umsonst stattgefunden haben, wenn man so will. Und trotzdem werden ganz eindrucksvoll all die positiven Kräfte sichtbar, die diese Proteste mit sich bringen. Was würden Sie sagen? Was macht diese Kräfte aus? Und vielleicht haben Sie doch auch noch mal ein bis zwei Beispiele, wo so Fotos von dieser Kraft erzählen.
Ja, also ganz eindeutig, und das haben Gespräche mit ZeitzeugInnen von damals auch ergeben. Kurz erwähnt, wir machen auch ein Begleitprogramm, einige Veranstaltungen und werden ZeitzeugInnen von Pierburg als auch vom Fordstreik, aber auch von der HDW-Besetzung in Hamburg 1983 hier ins Museum einladen und sie berichten dann von dem Streik damals. Also die Gespräche mit Beteiligten haben einfach auch gezeigt, egal ob der Streik erfolgreich oder auch mit einer Niederlage oder einer Enttäuschung geendet hat, dieses gemeinsam agieren, dieses modern gesagt Self-Empowerment, gemeinsam für seine Rechte einzustehen, auch wenn man nicht unbedingt als Gewinner vom Platz ging, das ist eigentlich so der stärkste Eindruck, der bei allen Beteiligten geblieben ist, der positivste Eindruck, und das kommt eben auch so in den Rückerinnerungen wirklich zum Tragen. Also dieses Gefühl ist bei allen geblieben, dass das gemeinsam für seine Rechte einzustehen und zu agieren, den positivsten Eindruck hinterlassen hat.
Zu sehen ist das alles in der Ausstellung Streik. Fotogeschichten von Arbeitskämpfen der Stiftung Historische Museen Hamburg. Am Samstag wird die Schau eröffnet im Museum der Arbeit in Zusammenarbeit mit dem Ruhrmuseum Essen und im Rahmen der 8. Triennale der Fotografie Hamburg. Stefan Rahner ist Bildhistoriker und hat diese Schau kuratiert. Herzlichen Dank für das Gespräch.
Ja, vielen Dank, Frau Hofer.
Jetzt nach Kalifornien. Eigentlich ist es nur eine Brücke, die das legendäre San Francisco von dem viel weniger berühmten Oakland trennt. Millionen von Touristen strömen Jahr für Jahr in die City of the Bay. Nach Oakland hingegen kommen nur ganz wenige. Völlig unbegründet, meint unser Autor Arndt Peltner, der seit fast 25 Jahren in The Town lebt, wie Oakland auch genannt wird. Alleine die mehr als 1000 Murals lohnen den Besuch, sagt Peltner. Riesige Wandbilder, die er uns hier unter anderem dringend zum Besuch empfiehlt.
Wenn man über die Bay Bridge nach Oakland fährt, liegt direkt neben dem 580er Freeway das California Hotel, das auf den ersten Blick so wirkt, als ob die Eagles einst genau für dieses Gebäude die Textzeile schrieben: You can check out anytime you like, but you can never leave. Doch der Eindruck täuscht. Das denkmalgeschützte Backsteingebäude aus den 1930er Jahren war lange Zeit ein Zentrum der afroamerikanischen Community in der Stadt. Und genau hier im Erdgeschoss findet man die Räume des Bay Area Mural Programs, kurz BAMP, einer gemeinnützigen Organisation, die die Stadt durch öffentliche Kunst verschönert und bereichert. Ihr Gründer und Geschäftsführer ist Andrew Jones.
So I feel like Oakland is really just a place that people know that.
Für mich ist Oakland einfach ein Ort, an dem die Leute wissen, hier können sie sich ausdrücken, konnten das schon immer. Das brachte viele Leute nach Oakland. Sie blieben hier und ließen ihre Stimmen hören. Das ist hier die treibende Kraft.
Der 44-jährige Afroamerikaner kam selbst vor etlichen Jahren aus Philadelphia nach Oakland, in eine Stadt, die bekannt, berühmt und ja auch berüchtigt ist für ihren politischen Aktionismus. Hier wurde 1966 die radikale schwarze Black Panther Party gegründet, die in den Folgejahren Oakland prägte und noch immer nachwirkt. Heute sind es die Aktivisten von Black Lives Matter, die sich besonders auf diesen Teil der Stadtgeschichte berufen. Und all das drückt sich in Hunderten von Wandbildern aus, Murals, die teils mehrere Stockwerke hoch sind.
Sie sind nicht unbedingt politisch. Soziale Gerechtigkeit, das ja. Mir geht es nicht darum, das Denken von Politikern zu verändern. Murals müssen nicht immer politisch sein, aber sie sollten einen sozialen Kontext haben, der die Leute anspricht.
Für Jones gehen öffentliche Kunst und der Kampf für soziale Gerechtigkeit Hand in Hand.
Die Stadt Oakland muss wissen, Black Lives Matter, schwarze Leben zählen. Jeder hat seine Rolle in der Gesellschaft. Kunst ist wie ein Zugang, um ganze Zivilisationen darüber aufzuklären, was vor sich geht. Und genau das machen diese Kunstwerke in Oakland.
Nur ein paar Straßenblocks vom California Hotel entfernt, an der Ecke 30th Street und San Pablo, ist eines der Murals, das Andrew Jones selbst gemalt hat. Ein Wandbild, 5 Meter hoch, 8 Meter breit, bei dem er die Community mit einbezog, vorab wissen wollte, was sie an dieser Stelle sehen will.
Number one was Black Panthers, Tribute to Black Panthers.
Zuallererst sollte es eine Ehrung der Black Panthers sein, dann auch eine Nennung von schwarzen Politikern, die in der Nachbarschaft lebten. Auch lokale Gärten und Aktionismus sollten drin vorkommen.
Das alles griff er auf, malte in gut 80 Stunden ein Bild, vor dem man stehen, es erkunden, erfahren, erleben muss. Der Verkehr rauscht vorbei, es ist nicht die beste Gegend der Stadt und doch, diese Wandbilder drücken all das aus, was Oakland ausmacht. Eine riesige und kostenlose Open-Air-Galerie mit Kunst an quasi jeder Ecke. Oftmals knallig und farbenfroh, mit viel Liebe zum Detail, die Vorbeikommenden nahezu auffordern, stehen zu bleiben und in die Bilder einzutauchen. Bilder, die an keinen Stil und keine Technik gebunden sind. Und immer wieder treten Hauseigentümer, Unternehmen, Besitzer von Werkstätten und Cornerstores an die Künstler von BAMP heran, mit der Bitte, doch ein Mauerbild an ihrem Gebäude zu realisieren. Für Jones ist klar, die Community selbst will diesen Teil der eigenen History bewahren, denn die Message der Panthers war seitdem mehr als wichtig für Oakland.
Auch wenn wir nicht über die finanziellen Mittel verfügen, um Einfluss nehmen zu können, wir haben People Power. Das ist eine der wichtigsten Spuren, die die Panthers in Oakland und in diesem Land hinterlassen haben. People Power. Das Wichtigste für eine Community, ein Land, eine Nation ist der Einsatz, den wir selbst bereit sind zu geben.
Oakland ist die Stadt der Black Panthers. Diese Geschichte, das selbstsichere Auftreten, die Botschaft der Black Panthers nach Social Justice und all das, was daraus entstand, ist auf unzähligen solcher Murals in der ganzen Stadt verewigt worden.
Er hat diesen merkwürdig aus der Zeit gefallenen Namen. Trotzdem gilt er bis heute als der wichtigste Preis seiner Art. Der Hörspielpreis der Kriegsblinden wurde gestern Abend in Köln verliehen. Und zwar an ein Stück, das sich mit einem sehr heutigen, mit einem queeren Thema beschäftigt. Gewonnen hat das Hörspiel Die Arbeit an der Rolle von Noam Brusilowski und der Opernsängerin Lucia Lucas. Und wir freuen uns jetzt sehr, dass Noam Brusilowski gerade direkt von der Preisverleihung in Köln zu uns ins Studio gedüst ist, hier nach Berlin. Herzlich willkommen.
Dankeschön, ich freue mich auch, hier zu sein.
Dieses Hörspiel, das zeichnet ja den Weg einer amerikanischen Sängerin nach, die ja bis zu ihrem Outing ausschließlich männliche Rollen in der Oper gesungen und gespielt hat. Wir hören mal einen kleinen Ausschnitt.
Jahrzehntelang habe ich einen Mann gespielt. Und wenn ich nicht männlich genug rüberkam, werde ich sofort korrigiert. Du darfst nicht so sprechen. So darfst du nicht herumlaufen. Du kannst nicht alles sagen, was dir in den Sinn kommt. Das kannst du nicht ansehen, sonst denkt jeder, du bist eine Schwuchtel.
Kann man sich sehr gut vorstellen. Jetzt hat Lucia Lucas vor 8 Jahren ihr Outing als Transfrau gehabt und seitdem hat sie ihr Aussehen ja stark verändert. Ihre Stimme aber ist ja dieselbe geblieben. Wie kamen Sie beide denn zueinander und auf die Idee zu diesem Stück?
Ich habe vor ein paar Jahren ein Interview mit Lucia Lucas in der Zeitung gelesen und dachte, das ist eine Geschichte, die mich interessiert. Ich beschäftige mich viel in meiner Arbeit mit Biografien von Kunstschaffenden und gerade so eine Biografie von Lucia, die viele Fragen stellt zum Thema, wie stellt man sich selbst dar, wie stellt man Figuren dar, das sind die Fragen, die für mich am meisten reizend sind in der Arbeit. Und ich habe Kontakt mit Lucia aufgenommen und dann kam irgendwann der Lockdown. Ich bin Theater- und Hörspielregisseur, das heißt, ich hatte auf einmal nicht mehr so viel im Theater zu tun, weil so viel verschoben wurde, Lucia auch nicht. Und wir dachten, das wäre jetzt die richtige Zeit, um diesen Projekt zu starten.
Sehr, sehr guter Entschluss. Es geht ja in diesem Stück massiv auch eben immer wieder um das Spiel mit Rollen, um den Wechsel, den Wandel von Identität. Und jetzt hat Lucia Lucas ja aber eben diese ganz, ganz charakteristische Stimme, nämlich folgende.
Eine kräftigere Baritonstimme, wie meine, heißt Heldenbariton. Bei Wagner würde sich diese Fachpartie so anhören. Vergebene Hoffnung!
Noam Brusilowski, wenn man jetzt so einen Heldenbariton singt, dann bekommt man ganz oft in der Oper nicht nur Männerrollen natürlich, sondern man spielt auch gerne so ganz besonders miese Typen. Also so wie in dem Beispiel hier, Lucia Lucas bereitet sich auf die Rolle des Wüstlings und Mörders Don Giovanni vor. Warum war es so reizvoll, gerade diese Arbeit zu begleiten? Und wie sieht denn Lucias Rolle an dieser Arbeit aus? Oder Arbeit an dieser Rolle, so rum?
Ich glaube, es ist gerade deshalb interessant, weil Lucia macht ein Beispiel, was viele OpernsängerInnen machen, immer wieder im Leben und auf der Bühne eine neue Rolle lernen zu müssen. Also in dem Hörspiel erzählt Lucia, wie sie gelernt hat, einen Mann zu spielen. Dann sie erzählt davon, wie sie immer wieder einen Mann auf der Bühne verkörpern muss, was sie schon im Alltag ihr Leben lang gemacht hat. Deshalb ist sie total trainiert dran. Und aber auch wiederum, wie man an einer weiblichen Rolle arbeitet, was es bedeutet, sich einen neuen Namen zum Beispiel auszusuchen und wie man das macht.
Ist das eigentlich in diesem, man könnte ja vermuten, traditionell eher konservativen Opernumfeld nochmal ein besonderer Schritt, den sie da geht?
Das kann ich nicht beurteilen, weil ich nicht aus der Oper komme. Ich bin, und das war auch vielleicht das Interessante an dem Projekt, ich bin ein absoluter Operndummy.
Ah.
Ich saß mit Lucia und habe sie gefragt, sag mal, was machst du da? Was macht dein Beruf aus? Was bedeutet es, eine bestimmte Stimme zu haben? Was bedeutet es, einen bestimmten Stimmfach zu haben? Wie bestimmt ist deine Arbeit? Und durch diese Gespräche und Dialoge ist die Arbeit auch entstanden.
Nun geht es eben ja auch massiv um Stimme, um die Unveränderbarkeit von Stimme. Ich muss ganz ehrlich zugeben, mir war das gar nicht so klar, dass bei einer Transition, also bei dem Wandel von einem männlichen zum weiblichen Körper oder auch von einem weiblichen zum männlichen Körper, die Stimme unverändert bleibt. Wie geht die Lucia Lucas damit um?
Ich glaube, also ich bin total dankbar, dass wir Lucias Stimme haben, so wie sie ist, so kräftig, so stark. Es ist ein Erlebnis, mit Lucia in dem Studio zu sein und zu spüren, wie der ganze Raum vibriert, wenn sie singt. Und gerade diese Stimme ermöglicht auch Lucia, tolle Figuren zu spielen. Ich weiß nicht, ob Lucia gern lieber eine andere Stimme gehabt hätte, aber ich kann nur aus meiner Regieperspektive sagen, diese Stimme ist toll.
Das kann man hier wirklich davon sich überzeugen. In dem Gewinnerstück des Hörspielpreises der Kriegsblinden, die Arbeit an der Rolle, Noam Brusilowski und Lucia Lucas sind die diesjährigen Gewinner. Und liebe Hörerinnen und Hörer, Sie finden dieses Stück bis Februar nächsten Jahres in der ARD-Audiothek. Und Noam Brusilowski, Sie kann man heute Abend noch live in Berlin erleben.
Genau, im Literarischen Kolloquium Berlin gibt es ein Gespräch mit meinem befreundeten Autor, mit dem ich auch viel gearbeitet habe, Tom Ergadi, zu seinem neuen preisgekrönten Roman Eine runde Sache. Da werde ich mit ihm darüber sprechen und auch mit ein paar anderen Personen. Demnächst wird das Gespräch auch beim Deutschlandfunk und beim Deutschlandfunk Kultur nachgesendet.
Sehr schön. Dann danken wir fürs Erste für Ihren Besuch. Sie sind wirklich schwer beschäftigt und wir wissen es umso mehr zu schätzen. Herzlichen Dank. Obwohl sich in den vergangenen Jahren die Zensur in Russland immer weiter verschärft hat, gab es in den vergangenen Jahren trotzdem immer wieder auch Spielraum für kritisches Kino. Jetzt kommt ein estnischer Film in die deutschen Kinos, der von einer homosexuellen Liebe zu Zeiten der Sowjetunion erzählt und damit gegen russisches Gesetz verstößt und der aber trotzdem auf dem Moskauer Filmfestival zu sehen war. Unser Kollege Christian Berndt über Kino unter Bedingungen einer Diktatur.
Schneller! Bewegt euch! Fauler Ratten!
Ein Militärstützpunkt im sowjetischen Estland 1977. Hier leistet Sergej seinen Wehrdienst ab. Für ihn ein einziger freudloser Drill, bis er den Flieger Roman kennenlernt. Die beiden verlieben sich.
Wir könnten doch mit dem Trainingsflugzeug nach Schweden fliegen.
Warum Schweden?
Ich weiß nicht. Hauptsache mit dir.
Der estnische Film Firebird erzählt nach einer wahren Geschichte von einer verbotenen Liebe zu Sowjetzeiten. Eher zum Spaß hatte Regisseur Peter Räberne seinen Film auch beim letztjährigen Moskauer Filmfestival eingereicht.
We kind of did it for fun, honestly.
Sie waren, sagt Räberne, völlig überrascht, als Firebird angenommen wurde, denn in Russland wird die positive Darstellung schwuler Liebe als homosexuelle Propaganda bestraft. Aber der Film lief beim Festival und das Publikum war begeistert. Vor dem Kino jedoch gab es Demonstrationen gegen den Film und die zweite Vorführung fand ohne Publikum statt.
Then a bit time later we actually got a wave of death threats.
Kurze Zeit später bekam das Team Morddrohungen. Und dennoch, dass ein Film wie Firebird auf einem russischen Festival läuft, ist nicht ungewöhnlich, meint Simone Baumann, Geschäftsführerin von German Films, einem Unternehmen, das deutsche Filme im Ausland vermarktet. Baumann hat lange in Osteuropa, vor allem Russland, gearbeitet.
Also ich muss wirklich sagen, dass die bis einschließlich letztes Jahr auch solche Filme gezeigt haben. Aber ich glaube, das hat zweierlei Gründe. Also der eine Grund ist, es ist natürlich als internationales Festival auch so ein bisschen so ein Aushängeschild. Also da ist man in der Regel liberaler. Und das andere ist eine gewisse Taktik dahinter, ne? Dass die sich sagen, das sehen pro Vorführung maximal 300, 400 Leute. Das sind bei 145 Millionen Einwohnern nicht viele. Ja? Also davon fällt das System nicht zusammen.
International gefeierte und offen regimekritische Filme wie zum Beispiel Andrei Swaginzews Leviathan von 2014 dienen der Regierung auch als Feigenblatt, um sich liberal zu geben, meint Baumann. Aber mit der Niederschlagung der Massenproteste nach den gefälschten Wahlen 2012 und vor allem nach der Krim-Annexion verschärfte sich die Zensur. Viele Regisseure verließen das Land und jetzt mit Kriegsbeginn ist der Aderlass kreativer Köpfe massiv. Aber das russische Publikum wird davon nichts mitkriegen, meint Baumann, weil die russische Filmwelt sehr angepasst sei.
Also ich würde sagen 85% Konformismus, Opportunismus, Unterstützung des Krieges, 10% Stillschweigen, also am Ende auch Unterstützung des Krieges, 5% sind dagegen, äußern sich, tun was und emigrieren teilweise.
Baumann ist, was Russland betrifft, ernüchtert.
Ich habe ja erst studiert in den 80ern. Ich kenne ganz viele Leute. Also ich kenne das seit 40 Jahren und ich habe immer noch viele Freunde, die anders sind, aber die sind eine absolute Minderheit. Ich muss allerdings auch sagen, dass ich mit vielen Leuten den Kontakt abgebrochen habe. Also mit ganz vielen nach 2014. Und jetzt kommen noch ein paar dazu.
Zu den Stimmen, die sich offen gegen den Krieg erklärt haben, gehört das Petersburger Filmmagazin Seance. Auch Chefredakteur Vassili Stjepanow erzählt, dass sich der Druck in den letzten 10 Jahren massiv verschärft hat. Da die Verfassung Zensur verbietet, gehe die Regierung indirekt vor. Filmvorführungen werden wie bei Firebird von Provokateuren gestört.
I don't know, are they real protesters?
Man weiß nicht, ob die Störer echte Demonstranten sind oder Geheimdienstleute. Jedenfalls werden die Verbote von Filmen mit diesen Krawallen begründet. Gerade die Willkür eröffnet auch einen gewissen Spielraum. Möglichkeiten für politische Kritik gab es bis vor kurzem etwa im Dokumentarfilmbereich, meint Stjepanow. Bekannt dafür war das Art Doc Festival, das 2014 nach Litauen umgezogen ist.
But also it had Russian version.
Aber es gab bis zum letzten Jahr noch Ableger des Festivals in Moskau und St. Petersburg. Und es entstehen trotzdem noch Filme, die sich den offiziellen Regeln widersetzen. Vor 2 Jahren, erzählt Stjepanow, lief zum Beispiel auf einem Debütfilmfestival die grelle Satire Outlaw, die provokativ von Transsexualität und Homosexualität unter Jugendlichen erzählt. Es gab einen Skandal, trotzdem wurde der Film für den Verleih zugelassen. Und unabhängiges Kino gibt es noch in der russischen Peripherie.
We have this new generation of Yakutian filmmakers.
Im Nordosten Russlands, in Jakutien, so Stjepanow, sei beispielsweise ein unabhängiges Kino entstanden. Auf dem wichtigsten Filmfestival für den russischen Film in Sotschi lief letztes Jahr der Film Nucha, der kritisch von Russlands Kolonialvergangenheit in Jakutien erzählt. Aber ob ein solches Kino in Zukunft noch möglich sein wird, auch angesichts der Abwanderung kritischer Filmemacher, das ist jetzt fraglicher denn je.